Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Drei neue Kardinäle führen vatikanischen Kassationsgerichtshof. Indigenen Führerinnen beim Papst ermutigte das Engagement von uns Frauen, sagen sie. Und neuer Missbrauchsbericht der Kirche in Spanien. Hunderte Opfer sind jetzt bekannt. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus hat Kardinal Kevin Joseph Farrell, Präfekt des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben und Camerlengo der Heiligen Römischen Kirche, zum Präsidenten des Vatikanischen Kassationshofes ernannt. Das teilte der Vatikan an diesem Freitag mit. Ebenfalls an diesem 2. Juni ernannte das katholische Kirchenoberhaupt die Kardinäle Matteo Zuppi, Augusto Lo Giudice und Mauro Gambetti zu neuen Richtern desselben Gerichtshofes. Außerdem wurden Antonia Antonella Marandola, Professorin für Strafprozessrecht an der Universität Sannio, und Chiara Minelli, Professorin für Kirchenrecht an der Universität Brescia, zu beisitzenden Richtern des genannten Kassationsgerichtshofes ernannt. Drei Vertreterinnen der Amazonas-Kirchenkonferenz und des Amazonas-Netzwerkes REPAM haben dem Papst in einem Brief ihre Sorgen über die Angriffe auf ihr Land in Ecuador, Kolumbien und Peru mitgeteilt. Die Antwort kam postwendend mit einer Einladung zum persönlichen Gespräch mit dem Pontifex. Am Donnerstag war es soweit und die indigenen Vertreterinnen kamen enthusiastisch aus der Audienz.
Er ermutigte uns weiterzumachen. Er sagte, dass niemand den Wandel aufhalten kann, berichteten sie. Am 4. März hatten sie dem Papst einen Brief geschrieben, um ihm von ihrem Lucha zu berichten, dem Kampf, den sie seit Jahren für den Schutz des Amazonas und seiner Völker führen, aber auch um ihm für die Aufmerksamkeit zu danken, die er diesem für das gesamte Ökosystem grundlegenden Teil der Welt stets gewidmet hatte. Anschließend übergaben sie das Schreiben an den peruanischen Kardinal Pedro Barreto. Sie hatten nicht erwartet, dass sie am 9. März, nicht einmal 5 Tage später, eine so schnelle Antwort erhalten würden und vor allem, dass Großväterchen Franziskus sie über die Präfektur des päpstlichen Hauses zu einem persönlichen Gespräch in den Vatikan einladen würde. An diesem Donnerstag wurden die drei indigenen Führerinnen Patricia Gualinga, Schwester Laura Vicuña und Jessica Patiaci von Papst Franziskus in der Bibliothek des Apostolischen Palastes empfangen. Sie vertreten die Kirchenkonferenz des Amazonasgebietes und das Pan-Amazonische kirchliche Netzwerk REPAM, vor allem aber die Amazonasbevölkerungen Ecuadors, Kolumbiens und Perus.
Cuando ya nos sentamos, ya se calmaron un poco los nervios y pudimos tener una conversación amena.
Es war ein angenehmes, ruhiges und zuversichtliches Gespräch, sagten sie den vatikanischen Medien direkt nach der Audienz. Sichtlich bewegt erzählten sie von den Angriffen auf ihr Land, lächelten aber breit, als sie von den Witzchen des Papstes über das Portuñol berichteten, die Mischung aus Portugiesisch und Spanisch, mit der sie sich ausdrücken. Es war eine große Freude für uns, den Papst zu treffen, sagt Imra Laura Vicuña Pereira Manso, Brasilianerin, Tochter von Migranteneltern und Ordensfrau der Kongregation der franziskanischen Katechistenschwestern. Sie ist Absolventin der Anthropologie und Spezialistin in Sozialpsychologie. Was soll ich sagen? Es war ein historisches Treffen. Papst Franziskus steht für den neuen Hauch des Geistes, für den Frühling in der Kirche. Wir erleben diesen Frühling erneut und ich spüre, dass Papst Franziskus diese Veränderungen anführt. Echte Veränderungen und es gibt kein Zurück mehr, denn es sind Veränderungen, die von dem Fundament, das Jesus Christus ist, inspiriert sind.
No fundamento que é Jesus Cristo e essa rua divina de Deus.
Drei wichtige Punkte seien in dem Dialog mit dem Papst angesprochen worden, berichten die indigenen Vertreterinnen.
El trabajo de las mujeres de la iglesia en el territorio.
Die Arbeit der Frauen in der Kirche in dem Gebiet, die Anerkennung der kirchlichen Struktur dieser Arbeit, die Realität der indigenen Völker und die Bildung. Dem Bischof von Rom haben sie ihre Anliegen vorgetragen, damit er sie zur Kenntnis nimmt. Die größte Sorge der rührigen Frauen gilt der Politik, die an verschiedenen Orten verfolgt wird und die ihrer Meinung nach einen Angriff auf die internationalen Menschenrechte darstellt. Vor allem aber gegen die Rechte der Amazonasbewohner, sagt Gualinga. Viele dieser Maßnahmen sind dem Profit geschuldet. So ist von exzessivem Bergbau die Rede, von Gebieten, die geplündert werden und von Bewohnern, die davon bedroht sind, ihrer Häuser beraubt zu werden, um Minen zu errichten. Sogar illegale, unterstreicht die Sarayuca-Vertreterin und erklärt, dass diese Probleme in Ecuador zunehmen. Die Kirchenkonferenz unterstützt die Anwohner bei ihrem Kampf und fordert Respekt für die Amazonasgebiete und ihren grundlegenden Beitrag für die Welt, aber auch den Schutz der Reichtümer, die die Region besitzt. An vorderster Front stehen die Frauen, um diesen Prozess zu begleiten und zu vollziehen. Der Papst seinerseits lobte das Engagement der Amazonasfrauen, ihre Sensibilität und ihre Arbeit, die auch der Evangelisierung dient. Er hat uns ermutigt, weiterzumachen und gesagt, dass niemand den Wandel aufhalten kann. Zu diesem Wandel gehört auch die Herausforderung, die die Pan-Amazonische Synode gesetzt hatte, der Kirche ein amazonisches Antlitz zu geben. Das ist eine sehr große Herausforderung, an der wir noch arbeiten, sagt Patricia Gualinga. In ihrem Gespräch mit dem Papst fehlte auch nicht die Erwähnung der soziopädagogischen und soziopastoralen Realität Amazoniens mit einem Schwerpunkt auf der Mission und den Diensten der Frauen in der Kirche. In diesem letzten Punkt, so berichtete Imra Laura, waren sich alle einig, dass es keinen Rückschritt in Bezug auf die Mission gibt, die jede Frau seit langem in der Kirche ausübt. Die Frau ist genau dieses mütterliche Gesicht der Kirche, Maria, die Mutter Jesu, als Frau, die im Dienst steht. Und die Frauen in der Kirche sind genau diejenigen, die die Veränderungen herbeiführen, die die Evangelisierung der Kirche fördern. Das erklärt die Ordensfrau, während sie sich ihre orangefarbene Blumenkrone aufs Haupt setzt. Zweifellos sind wir Frauen in zahlreichen Gemeinschaften präsent und ermutigen und motivieren die Menschen, den Glauben und den Sinn des Lebens nicht zu verlieren. Aber der Dienst, den wir für die Kirche leisten, wird nicht anerkannt, was zu Spannungen führt, die durch die Anerkennung neuer Dienste für Frauen entsprechend der Dringlichkeit der soziopastoralen Realität der Kirche in Amazonien überwunden werden könnten. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
In den Reihen der katholischen Kirche Spaniens sind laut einer neuen Auswertung seit 1945 mindestens 927 Minderjährige missbraucht worden. Wir empfinden Schmerz und Scham, sagt der Generalsekretär der Spanischen Bischofskonferenz, César García Magán, bei der Vorstellung des Berichts am Donnerstagabend.
Es müsse noch viel getan werden, um der Geißel des sexuellen Missbrauchs in der spanischen Kirche ein Ende zu setzen. Die Bischofskonferenz wies darauf hin, dass es sich nicht um eine endgültige Zahl handle. Das vorläufige Ergebnis beinhalte lediglich die Fälle, die seit 2019 bei eigens geschaffenen kirchlichen Beschwerdestellen erfasst worden seien. Eine von den Bischöfen beauftragte Anwaltskanzlei, die zurzeit eine landesweite Missbrauchsstudie erstellt, geht von einer wesentlich höheren Opferzahl aus. Laut der nun veröffentlichten Untersuchung wurden 728 Kirchenmitglieder beschuldigt, seit den 40er Jahren Minderjährige missbraucht zu haben. 75% der Fälle ereigneten sich demnach vor 1990. Die meisten Beschuldigten seien bereits gestorben. Bei den Tätern handelt es sich den Angaben zufolge fast ausschließlich um Männer, die Opfer waren, zumeist Jungen. Von den Tätern seien 378 Priester gewesen. Hinzu kämen 208 Ordensleute ohne Priesterweihe und 92 Laien. In den übrigen Fällen habe der genaue Status nicht geklärt werden können, heißt es. Fast alle registrierten Übergriffe hätten in Schulen, Seminaren und Internaten stattgefunden. Für Radio Vatikan, Silvia Kritzenberger.
Im Oktober 2017 fiel Raqqa, die Hochburg des Islamischen Staats, und der Westen jubelte angesichts der offensichtlichen Niederlage der Vereinigung, die unsägliche Gräuel verübt hatte und mit dem Anspruch angetreten war, ihre Schreckensherrschaft über weite Territorien auszudehnen. Doch ist der IS oder Daesh, wie er in arabischen Ländern genannt wird, wirklich besiegt?
Die jüngste Razzia, bei der in Deutschland zahlreiche IS-Unterstützer festgenommen wurden, lässt daran zweifeln. Was die Entstehung der Terrorgruppe begünstigt hat und wie sie sich derzeit neu erfindet, darüber sprachen wir mit einer Expertin. Miriam Benrath ist Professorin für internationale Beziehungen an der Schiller-Universität in Paris. In einem unlängst erschienenen Essay »L'État islamique est-il défait« ist der Islamische Staat besiegt, weist sie auf die anhaltende Anziehungskraft und Schlagkraft der IS-Terroristen hin.
Wenn man vom Nahen und Mittleren Osten spricht, dann gibt es da zunächst die Verstimmung über die amerikanische Militärintervention im Irak. Man darf nicht vergessen, dass diese Gruppe ursprünglich auf irakischem Boden im Kontext der amerikanischen Besatzung in diesem Land entstanden ist.
Erklärt die Autorin, die sich auf den Irak spezialisiert hat.
Die Gruppe wurde zwar im Zuge des syrischen Bürgerkriegs nach Syrien exportiert, aber ich denke, man muss zum Irak zurückkehren, um die Ressentiments zu verstehen, die die irakischen IS-Kämpfer haben. Und diese irakischen Kämpfer dominieren immer noch die Führung der Gruppe. Das sieht man bei jeder gezielten Tötung, auch auf syrischem Boden. Es sind Iraker, die da getötet werden, und die Nachfolger rekrutieren sich dann aus dem irakischen Dschihad.
Allerdings seien besagte Ressentiments schon lange nicht mehr an nationale Grenzen geknüpft. Dies werde auch daran deutlich, wie der IS sich in Afghanistan ausbreiten konnte, einem Land, in dem die Amerikaner 20 Jahre lang gegen die Taliban und andere bewaffnete Gruppierungen gekämpft haben und in dem der IS mittlerweile selbst eine Bedrohung für die Taliban darstellt. Auf dem afrikanischen Kontinent wiederum seien die salafistischen Dschihadisten vor allem in den Ländern auf dem Vormarsch, in denen französische Streitkräfte stationiert waren, sowie in Gebieten, in denen Bürgerkrieg und Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen herrschen, bemerkt die Expertin. Günstige Bedingungen zur Ansiedlung der extremistischen Gruppierung, die in gewisser Weise auch innovative Elemente aufweise.
Le sentiment de revanche contre des conditions socio-économiques.
Es gibt das Gefühl einer Vergeltung gegen die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, gegen ein Gefühl des Ausgeschlossenseins und der Diskriminierung. Aber die politische und ideologische Dimension bleibt für den Dschihad von Daesh zentral.
C'est plus, je dirais, sur le terrain idéologique que les choses se passent.
Dabei baue der Islamische Staat seinerseits auf rund 30 Jahren Dschihad auf, orientiere sich an Figuren wie Osama bin Laden, der eine Galionsfigur und Inspiration des internationalen Dschihad darstelle, gehe aber noch einen Schritt weiter, erläutert Benrath.
Der Islamische Staat war insofern innovativ, als er das Projekt des Kalifats territorialisiert hat. Dies geschah übrigens gegen den Rat einer Reihe anderer dschihadistischer Gruppen und bekannter dschihadistischer Ideologen, die sich eher für einen nationalen Dschihad innerhalb der Grenzen jedes Landes entschieden hatten.
Ein weiteres Merkmal des Islamischen Staates sei die extensive Anwendung der Exkommunikation, auf Arabisch Takfir, die viele Muslime das Leben gekostet habe.
Er hat also teilweise Neuerungen eingeführt, aber er erbt, das muss man wohl sagen, von einem Denksystem, das viel älter ist und sich fortsetzen wird.
Claudia Kaminski für Radio Vatikan.
Es ist immer noch das katholischste Land Europas und hat im letzten Jahrhundert beeindruckende Glaubenszeugen hervorgebracht. Etwa Papst Johannes Paul II., Maximilian Kolbe oder Jerzy Popieluszko. Aber Missbrauchsskandal und Moderne stellen die Kirche in Polen vor große Herausforderungen.
Eine Momentaufnahme. Wir sind in Warschau. Die Ordensfrau Amata Nowaczewska zeigt uns die Hauptstadt. Plattenbauten, viel Verkehr, auf einmal ein riesiger zubetonierter Platz.
What do we see?
What do we see here? Okay, this is called now Piłsudski Square. In the past it was called Victory Square.
Das hier ist der Piłsudski-Platz. Früher hieß er Siegesplatz. Piłsudski war der Führer der polnischen Nation vor dem Krieg. Wir sehen das Nationaltheater, das Grabmal des unbekannten Soldaten, da hinten den Turm des Kulturpalastes, ein Geschenk Stalins. Papst Johannes Paul II. Hat hier auf dem Platz bei seinem ersten Besuch in Polen 1979 die Messe gefeiert. Das große Kreuz markiert die genaue Stelle. Damals sagte Johannes Paul den berühmten Satz: Komm herab, Heiliger Geist, und erneuere das Angesicht dieser Erde. Das gab den Menschen die Kraft, nach einem politischen Wechsel zu rufen und sich des kommunistischen Regimes zu entledigen.
Das gab
Johannes Paul, der polnische Papst, ist omnipräsent, auch hier in Warschau. Treuen Katholiken ist er ein leuchtendes Vorbild. Seit einiger Zeit wird er in der Öffentlichkeit angegriffen. Dagegen gingen im April Demonstranten mit einem überlebensgroßen Porträt in Warschau und anderen Städten auf die Straße. Nicht weit vom Siegesplatz, eine hübsche, scheinbar barocke Esplanade. An ihr liegt die Heiligkreuzkirche mit einer großen Statue des kreuztragenden Christus vor der Fassade. Alles, was wir hier sehen, wurde von den deutschen Besatzern 1944 zerstört und nach dem Krieg detailgetreu wieder aufgebaut.
When the church was still in ruin, still completely ruined, the Jesus Christ cross was placed there and the first was.
Als die Kirche noch eine Ruine war, hat man die Christusstatue wieder vor ihr aufgestellt. Und hier wurde die erste Messe nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert, unter dieser Statue. Für uns ist sie ein Zeichen der Hoffnung. Darum ist es für uns schmerzvoll, wenn wir sehen, wie LGBTQ-Leute diese Statue instrumentalisieren, sie mit Regenbogenfahnen behängen. Für uns ist das schmerzvoll. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung, nicht etwas, das man für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren kann. Eine Kirche nach der anderen betreten wir an der Königsstraße von Warschau. Alle prachtvoll von innen. Alle nach völliger Zerstörung wieder aufgebaut. Im August 1944 hatte sich Warschau gegen die deutschen Besatzer erhoben. Der größte Aufstand dieser Art gegen das Naziregime. Doch die Deutschen schlugen den Aufstand nieder. An die 200.000 Menschen starben. Aus Rache zerstörten die Besatzer dann einen Großteil der Gebäude auf dem linken Ufer der Weichsel. Auf dem anderen Ufer des Flusses stand damals schon die Rote Armee.
Yeah, after the war, when everything was in ruin, there wasn't even an idea.
Nach dem Krieg, als hier alles in Trümmern lag, gab es sogar Pläne, die Hauptstadt woanders hin zu verlegen. Aber die Leute hatten den starken Wunsch, ihre Altstadt wieder aufzubauen und ihre Häuser. Sie wollten nicht weggehen. Es gab eine nationale Anstrengung, Warschau wieder aufzubauen. Und dabei machten auch die kleinen Leute mit, jeder nach seinen Möglichkeiten.
In the Royal Castle Square. Then when we turn around, we see the Royal Castle.
Jetzt stehen wir auf dem Schlossplatz. Wir sehen das in den 70er Jahren komplett wieder errichtete Königsschloss. Die Säule von König Sigmund III., der den Königssitz 1596 von Krakau nach Warschau verlegt hat, und die Häuser der Altstadt. Alle wieder aufgebaut. Die Altstadt war von den Deutschen vollständig dem Erdboden gleichgemacht worden. Da hinten, das ist die gotische Johanneskathedrale. Sie ist ähnlich bedeutend wie das Wawelschloss in Krakau. Könige, Präsidenten und andere wichtige Persönlichkeiten der polnischen Geschichte sind hier beigesetzt.
There are crypts with tombs of important people, the presidents, kings and other people who are important in our history.
Mehr dazu gehen wir in unserer Radioakademie in den Monaten Juni und Juli nach. Wir wollen herausfinden, wie Katholiken in Polen ticken, was sie auf dem Herzen haben, was man von ihnen lernen kann. Mehr zu dieser Radioakademienreihe finden Sie auf unserer Internetseite unter www.radiovatikan.de. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.